Vielen Dank, Herr Schnorr. Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, die Brücke zu schlagen, aber es gibt natürlich eine Brücke, unser Herr Schnorr und der letzte Redner dann, aber zwischendurch sind alles Leibniz-Preisträgerinnen. Nicole Schweig hat den Meyer-Leibniz-Preis und die anderen Leibniz-Preisträgerinnen. Aber alle verbindet sie vieles mit Ingo Wegner. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, Nicole, als Ingo sich mit monotonen Funktionen beschäftigte, da beschäftigtest du dich, glaube ich, mit dem Einmaleins. Und vielleicht noch was. Ich glaube, Nicole war diejenige, Nicole Schweikert, die wir als Zweite dann nach Ingos Wirken hier in Frankfurt berufen haben. Also sie ist 2006 oder 2007 zu uns gekommen und hat hier die Professur für Theorie komplexer Systeme eingenommen. Und ich freue mich jetzt vielleicht in einem kleinen Kontrastprogramm zu Herrn Schnorr aus jüngerer Sicht auch einen Blick auf Ingo Wegners Arbeiten, also Ingo Wegners wissenschaftliche Arbeiten zu hören. Bitte.
Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Genau, ich will heute so ein bisschen was über Ingo Wegners wissenschaftliche Arbeiten, nicht nur während der Frankfurter Zeit, sondern auch eben bis in die jüngste Vergangenheit erzählen und auch so ein bisschen einen Überblick geben, welches breite Spektrum Ingo in seiner Arbeit abgedeckt hat. Und vielleicht zunächst mal ganz kurz die Eckdaten, weil wir die bis jetzt noch nicht in einer Folie oder auf einem Vortrag hatten oder sowas. Also 1976 hat Ingo sein Diplom gemacht über diskrete Suchprobleme. Daraus ist dann auch relativ kurz drauf dieses Buch über Suchprobleme entstanden, von dem wir vorhin schon gehört hatten. 2 Jahre später dann die Promotion. Das waren auch, wenn man auf die genauen Daten guckt, ziemlich genau 2 Jahre später. Also das ist schon deutlich schneller, als die durchschnittlichen Promotionszeiten so sind. Über das Thema haben wir schon einiges gehört aus dem Vortrag von dem Herrn Schnorr. Dann 3 Jahre später die Habilitation, alles 3 in Bielefeld und dann eben von 1980 bis 87 die Professur hier in Frankfurt. Und seit 87 war er dann Professor an der TU Dortmund und hatte noch diverse Rufe an andere Orte gehabt, aber ist in Dortmund geblieben. Er hat eine ganze Reihe von Auszeichnungen bekommen, wenn man auf seine Webseite guckt. Ich will die nicht alle aufzählen, aber ich wollte einfach so ein paar davon auf einer Folie haben. Ich glaube, was eine Sache, auf die er selber wahrscheinlich sehr, sehr stolz gewesen ist, ist diese Universitätsmedaille für ausgezeichnete Lehre. Das ist vielleicht auch an die Studierenden, die hier sind, gerichtet. Das in seine Lehrbücher auch reinzugucken, das lohnt sich ganz enorm, weil er versucht hat, die Dinge auch so darzustellen, dass man sie gut nachvollziehen kann. Also dass nicht einfach nur das formal korrekt ist, sondern dass die Dinge leben, die da drin beschrieben sind. Und ja, ansonsten will ich das hier nicht alles vorlesen. Das eine, die Konrad-Zuse-Medaille aus dem Jahr 2006, ist was man vielleicht auch noch hier erwähnen sollte. Publikationen. Wir haben eben schon eine ganze Liste von Publikationen gesehen aus den Jahren 80 bis 87 oder 78 bis 87. Das ging ganz rasant weiter in den Jahren danach. Das waren deutlich über 100 Artikel in Fachzeitschriften und Konferenzbänden, die Ingo insgesamt publiziert hat. Wenn ich auf der Seite von DBLP an der Uni Trier gucke, das ist hier der Eintrag, den er da hat, das sind 177 Arbeiten. Das sind Zeitschriften und Konferenzarbeiten, die da zitiert sind. Ich habe natürlich nur einen ganz kleinen Bruchteil davon lesen können und über einen noch kleineren Bruchteil davon will ich hier ein bisschen was erzählen. Aber außer diesen Artikeln in Fachzeitschriften gibt es auch eine ganze Reihe von Büchern, die sehr, sehr lesenswert sind. Also das eine Buch hier, das blaue Buch über die Komplexität von Boolschen Funktionen, haben wir eben schon was gehört. Das ist, glaube ich, so ein Standardbuch, das man einfach haben sollte oder in das man reingucken sollte, wenn man auf dem Gebiet arbeiten will. Und es gibt noch eine ganze Reihe von Büchern, die Monographien über aktuelle Forschungsthemen sind. Und dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von richtig guten Lehrbüchern zum Thema theoretische Informatik und Komplexitätstheorie. Vielleicht eine Sache, die ich kurz erwähnen sollte, hier hinten dieses Buch, das ist Highlights aus der Informatik. Das ist ein Buch, das er herausgegeben hat. Und das war, glaube ich, die Art, wie er das Preisgeld für diese Universitätsmedaille für gute Lehrer eingesetzt hat. Dass er da gesagt hat, ich lade gute Forscher und Forscherinnen ein, die Vorträge halten, und zwar so, dass man Studierende mit den Vorträgen begeistern kann. Und aus dem Buch sind dann, oder aus der Vortragsreihe sind dann eben Artikel in diesem Buch hervorgegangen. Und ich habe hier einfach mal eine Auswahl an Themen aufgelistet, mit denen Ingo sich in seiner Forschung beschäftigt hat. Zum einen Suchprobleme und Sortierprobleme. Über Sortierprobleme werden wir nachher auch ganz kurz ein bisschen genauer noch mal was hören. Komplexität boolscher Funktionen, Schaltkreiskomplexität. Dann gibt es ganz viele Arbeiten über binäre Entscheidungsdiagramme oder BDDs, Binary Decision Diagrams oder Branching-Programme. Es gibt Arbeiten über die Komplexität von Parallelrechnern. Und dann gibt es aber auch Arbeiten, die in der Algorithmik ganz zentral arbeiten, über algorithmisches Lernen oder Nicht-Standard-Optimierungsverfahren. Und ein großes Projekt von ihm war auch die formale Analyse von Metaheuristiken, dass man Algorithmen, die man in der Praxis gerne benutzt, vielleicht Simulated Annealing oder Metropolis oder irgendwelche heuristischen Algorithmen, dass er versucht hat, die dafür auch präzise Garantien anzugeben. Dass man eben nicht nur Experimente laufen lassen kann und sieht, der läuft hier gut und da läuft er nicht gut, sondern dass man mathematisch präzise Aussagen machen kann darüber, in welcher Laufzeit so ein Verfahren vielleicht konvergiert oder wie viele Schritte man braucht oder welche Sorte von Blackbox-Optimization-Algorithmen für welche Probleme den anderen vorzuziehen sind. Ich werde hier in diesem Vortrag nur, wie gesagt, einen ganz kleinen Teil davon so ein bisschen beleuchten. Also ich will kurz noch was zum Thema Schaltkreiskomplexität erzählen. Da haben wir eben von dem Herrn Schnorr auch schon sehr viel ausführlicher was gesehen. Ich werde auch kurz was über binäre Entscheidungsprogramme erzählen. Und da gibt es auch eine sehr schöne Anwendung, die wir nachher kennenlernen werden. Dass das zum einen ein theoretisch wirklich hübsches Konzept ist und dass Ingo dieses Konzept untersucht hat, aber dass er das nicht um seiner selbst willen gemacht hat, sondern auch damit interessante Probleme aus der Praxis lösen will. Und da sehen wir nachher ein Beispiel für. Wir sehen auch eine Variante von Heapsort, die Ingo gefunden und analysiert hat und die deutlich besser ist als die sonstigen Algorithmen, die man da so kennt. Und ganz zum Schluss will ich auch kurz noch was erzählen über formale Analyse von Metaheuristiken, also über diese Frage Simulated Annealing gegenüber Metropolis-Algorithmen. Aber kommen wir zunächst noch mal zum Thema Schaltkreiskomplexität. Und was haben wir da? Wir haben gegebene monotone Funktion f, die geht von 0,1 hoch n nach 0,1 hoch, sagen wir, n Strich. Ein Beispiel für so eine Funktion habe ich hier mal angegeben. Eine Funktion f, die Werte a1, a2, b1, b2 abbildet, auf den Wert 1 genau dann, wenn das Skalarprodukt von den beiden Vektoren a1, a2 bzw. b1, b2 ungleich 0 ist. Und das Ziel, was man in diesem Schaltkreiskontext hat, ist, man will einen monotonen Schaltkreis finden. Also monoton jetzt deshalb, weil die Arbeit, die ich gleich zitieren werde, sich mit monotonen Schaltkreisen beschäftigt. Also man will einen Schaltkreis finden, der diese Funktion berechnet. Was heißt das? Dieser Schaltkreis, der hat n Eingabegatter, x1 bis xn, einfach für die Eingabewerte, die man hier oben hat. Und der hat n' Ausgabegatter, y1 bis yn' einfach für die Ausgabewerte. Und je nachdem, welche von den Variablen mit 0 oder 1 belegt sind, sagt uns dann eben, was die Eingabe für die Funktion ist. Und man hat Und-Gatter und Oder-Gatter zur Verfügung. Und ein Beispiel für einen Schaltkreis, der diese Funktion hier oben berechnet, ist dieser hier. Also da werde ich als Eingaben X1, X2 sind hier dieses A1, A2 und X3, X4 sind B1, B2. Und an der Stelle sage ich, ich bilde die Verundung aus X1 und X3, beziehungsweise hier die aus X2 und X4 und dann bilde ich eine Veroderung und gucke, was rauskommt. Und dann kann man sich leicht überlegen, dass das genau die Funktion berechnet, die wir hier oben haben. Und eine generelle Frage, die man sich stellt, ist, wie groß ist der kleinste Schaltkreis, der eine gegebene Funktion berechnet? Und da gibt es eine berühmte Arbeit, die wir eben auch schon in dem Vortrag von dem Herrn Schnorr zitiert hatten. Die ist auf dem Symposium for Theoretical Computer Science, heißt das so? Symposium on Theory of Computing, genau, bei Stock 1978 erschienen. Ist dann in zwei oder drei Zeitschriftenartikeln nochmal leicht verbessert worden. Und generell die Aussage ist, boolesche Funktionen, also er stellt in dieser Arbeit boolesche Funktionen vor, bei denen man weiß, dass monotone Schaltkreise relativ groß sein müssen. Also er stellt eine untere Schranke vor. Und was heißt das genau? Also der Satz, den er da drin beweist, sagt, für jede Zahl n gibt es eine monotone Funktion, hn, die geht von 0,1 hoch n nach 0,1 hoch n, sodass der kleinste monotone Schaltkreis, der diese Funktion berechnet, mindestens n Quadrat durch log n Gatter hat. Und wie diese Funktion hn aussieht, das kann ich hier auf einer Folie sogar angeben. Das ist eine verallgemeinerte Variante von der Matrixmultiplikation. Also die Funktionen, die er da angibt, er wählt sich, also für so eine feste Zahl n hier, wählt er sich geeignete Parameter m und n. Wie die genau aussehen, kann uns egal sein. Und die Eingabe, dieser Bitvektor der Länge n, können wir uns vorstellen als eine Liste aus m Matrizen und jede von diesen Matrizen ist von der Form 2 kreuz n, also zwei Zeilen n Spalten. Und die nennen wir mal x1 bis xm, das sind halt diese m Matrizen. Und was man ausgeben will, ist, für jedes Tuppel von Zeilen, ich sag mal, in der ersten Matrix gucke ich mir die Zeile H1 an, in der zweiten die Zeile H2 und in der mten die Zeile Hm. Und ich weiß, es gibt ja nur zwei Zeilen, das heißt, das sind jeweils Werte 1 oder 2. Will ich einen Wert ausgeben, nämlich y, naja, der hängt halt von H1 bis Hm ab. Und dieser Wert ist genau dann 1, wenn es mindestens eine Spalte gibt, sodass jede dieser Matrizen xi in der Zeile hi und in der Spalte j eine 1 hat. Also man will wissen, ob es eine Spalte gibt, sodass jede von diesen Matrizen in den entsprechenden Zeilen den Eintrag 1 hat. Und genau diese Funktion ist eine, von der man zeigen kann, dass man ziemlich viele Gatter benötigt, um die zu berechnen. Zum Beweis will ich jetzt nichts sagen, dann würden wir wahrscheinlich in 2 Stunden noch hier sitzen. Aber kommen wir zum nächsten Thema, binäre Entscheidungsdiagramme. Was ist ein binäres Entscheidungsdiagramm? Im Englischen heißt es Binary Decision Diagram oder ist auch unter dem Stichwort Branching-Programm jeweils in ein bisschen unterschiedlichen Details dann auch bekannt. Dieses Ding hier ist ein Beispiel für so ein binäres Entscheidungsdiagramm. Was ist das? Das ist einfach eine grafische Repräsentation von einer boolschen Funktion. Also ich will eine boolsche Funktion, die kriegt als Eingabe einen Bitvektor der Länge n und als Ausgabe hat die einfach einen Wert 0 oder 1. Wir sagen wieder, wir haben Eingabevariablen x1 bis xn und so eine Funktion repräsentieren wir durch einen azyklischen Graphen, also durch sowas. Der hat einen Startknoten, das ist der hier oben, das ist der Knoten, in den keine Kante reingeht. Der hat zwei Senken, die mit dem Ausgabewert 0 oder 1 beschriftet sind und jeder Knoten, der keine Senke ist, hat genau zwei Ausgangskanten. Ich habe hier die Kante, die durchgezogen ist mit der Kante, die repräsentiert mir die Tatsache, dass die Variable x1 mit dem Wert 1 belegt ist. Die gestrichelte Kante sagt, wenn die Variable x1 mit 0 belegt ist, gehe ich da lang. Und naja, wie berechnet jetzt so ein BDD die Funktion? Wenn wir mal sagen, ich habe x1 mit 1 belegt, x2 mit 0 und x3 mit 1, dann fange ich hier oben an, x1 ist mit 1 belegt, das heißt, ich gehe hier links runter. Jetzt gucke ich mir an, wie ist die Variable x3 belegt. Naja, hier habe ich 1, 0, 1, das heißt, die ist mit einer 1 belegt. Das heißt, ich gehe wieder die durchgezogene Kante entlang und x2 ist mit einer 0 belegt. Das heißt, ich gehe die gestrichelte Kante entlang und kriege den Ausgabewert 1 raus. Und auf die Art kann ich mir für jeden Eingabe-Bitvektor angucken, was ist denn die Ausgabe. gibt eine Monographie von Ingo über Branching-Programme und BDDs. Branching-Programs and Binary Decision Programs, Theory and Applications. Da ist der aktuelle wissenschaftliche Stand aus dem Jahr 2000 zusammengefasst auf über 400 Seiten. Und es gibt eine ganze Reihe von Arbeiten von Ingo, die sich mit binären Entscheidungsdiagrammen beschäftigen. Also zum Beispiel gibt es eine Arbeit, die sich anguckt, wenn ich nicht zwei Binärzahlen multipliziere, wie schwer ist es, das auszurechnen? Und was man sich relativ leicht überlegen kann, das mittlere Bit in dem Ergebnis auszurechnen, ist das, was irgendwie am schwersten ist. Und dazu hat er eine Reihe von Resultaten gehabt. Und eine Sache, die ich hier noch ein bisschen deutlicher nennen will, ist eine Spielanwendung, dass man nämlich sich Schachbretter anguckt und sich anguckt, wie sieht es aus? Ein Springer auf dem Schachbrett, wie darf der ziehen? Diese möglichen Züge, die sind hier dargestellt, also ich kann hier zwei nach oben und eins nach links gehen oder das Ganze halt in entsprechend symmetrischen Versionen. Und bei dem Springer-Problem will ich eine Zugfolge finden, mit der ein Springer auf dem Schachbrett an irgendeinem Punkt startet und dann jede Position auf dem Schachbrett genau einmal besucht und dann eben wieder zurückkommt an den Startknoten. Das heißt, ich will einen Hamilton-Kreis finden. Eine Lösung dafür können wir hier sehen. Das ist eine Grafik, die aus dieser Arbeit, die ich gerade schon zitiert hatte, von Ingo rauskopiert ist. Was man da sieht, ist, es gibt hier so irgendwie so Symmetrien, dass man hier so Blöcke hat, dass man das Schachbrett einteilt in kleinere Blöcke und mit Divide und Conquer da scheinbar irgendwas auch machen kann. Die Frage, die haben sich schon lange vor Ingo auch schon andere Leute gestellt. Also Leonhard Euler zum Beispiel 1758 hat schon gefragt, wie viele Lösungen gibt es denn? Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis man wusste, wie viele Lösungen es denn gibt. Und das ist eine Arbeit von Ingo Wegener zusammen mit Martin Löbbing. Der Titel von der Arbeit sagt uns, wie viele Lösungen es gibt. Das sind 33.439.123.484.294. Also eine ganze Reihe. Die Frage ist, wie rechnet man das aus? Und alle Verfahren, die manchmal, natürlich kann man sich hinsetzen und ganz leicht einen Algorithmus schreiben, der alles durchprobiert und irgendwann zu einem Ende findet. Aber wenn man den dann startet, wird man sehen, der wird in diesem Jahrhundert nicht mehr zu einem Ende finden. Das heißt, man muss sich geschickte Algorithmen überlegen. Und der Algorithmus, den Ingo sich da überlegt hatte, der hat zum einen so einen Divide- und Conquer-Ansatz, zum anderen aber auch ganz zentral, dass binäre Entscheidungsprogramme benutzt werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Wegener-Mürbe, ist das auch eine Arbeit, die im Zusammenhang mit Jugend forscht oder sowas entstanden ist? Gut, dann will ich noch kurz was zum Thema Heapsort sagen. Also was heißt Heapsort? Ich will sortieren. Ich will n Eingabewerte sortieren. Bottom-up-Heapsort ist eine Variante von dem herkömmlichen Heapsort-Algorithmus. Das ist eine Arbeit aus dem Jahr 1993, in der Ingo diese neue Variante vorstellt. Die Variante lässt sich auch ganz leicht erklären. Das Problem ist, die zu analysieren und zu beweisen, dass die wirklich besser ist als die Varianten, die man vorher hatte. Also wenn ich hier 10 Minuten länger Zeit hätte, würde ich auch ein bisschen genauer erzählen, was bei diesem Bottom-up-Heapsort passiert. Von der Struktur her ist der Algorithmus genauso wie der herkömmliche Heapsort-Algorithmus, den die Studierenden aus ihrem Grundstudium wahrscheinlich auch noch kennen. Aber in den Details, wie man dann diese Reheap-Prozedur aufbaut, da ist eine ganz raffinierte Beobachtung drin, die das Ganze deutlich schneller macht. Und das Resultat in dieser einen Arbeit ist eben, dass die Anzahl der Vergleiche, die dieses Bottom-up-Heapsort im schlimmsten Fall vornimmt, ist kleiner gleich 1,5 mal n mal log n. Also hier ist keine O-Notation oder sowas dabei, das ist wirklich der Faktor 1,5. Und Experimente, die er eben auch im Rahmen von der Arbeit gemacht hat, zeigen, dass der Algorithmus schneller ist als Quicksort, wenn die Eingaben aus mindestens 400 Eingabewerten bestehen. Und das kann ja leicht mal passieren, dass man solche, also Eingaben von der Größe sortieren will. Gut, zum Abschluss will ich noch kurz was erzählen zur Analyse von Meta-Heuristiken. Also so Heuristiken, die man benutzt zur randomisierten Suche in großen Suchräumen. Das sind evolutionäre Algorithmen, genetische Algorithmen, Simulated Annealing oder Metropolis-Algorithmen. Hier will ich ganz kurz das Beispiel zeigen, Metropolis gegenüber Simulated Annealing. Und zwar am Beispiel von der Suche nach einem minimalen Spannbaum in einem ungerichteten Graphen. Jetzt kann man sich natürlich sagen, warum will man minimale Spannbäume suchen? Dafür haben wir gute Algorithmen, die auch hervorragend funktionieren. Der Zusammenhang hier ist, dass man für Metropolis bzw. Simulated Annealing, das sind Methoden, die allgemein für Suchprobleme funktionieren. Und man wusste schon, dass Metropolis nicht so gut ist wie Simulated Annealing auf irgendwelchen sehr konstruierten Instanzen. Und eine große offene Frage war, gibt es denn natürliche Instanzen, bei denen das eine besser ist als das andere? Und das ist eben die Antwort, die Ingo gegeben hat, dass für dieses Suchen von minimalen Spannbäumen Metropolis wirklich schlechter ist als Simulated Annealing. Und zwar nicht nur experimentell, sondern mathematisch präzise nachweisbar. Und die Idee davon ist, also wie so ein Metropolis-Algorithmus funktioniert, will ich noch ganz kurz erklären. Das ist auch meine vorletzte Folie. Also die Idee ist, wir haben einen Graphen, der hat n Knoten und m Kanten, die nenne ich mal E1 bis EM. Und einen Teilgraphen von diesem Graphen kann ich repräsentieren durch einen 0-1-String der Länge m. Und das ith Bit XI zeigt mir an, ob die Kante EI zu dem Graphen gehört oder nicht. Und der Metropolis-Algorithmus funktioniert dann so, der hat irgendwie einen Parameter, den nennen wir Temperatur. Der startet mit einem geeigneten Bitvektor x, zum Beispiel x gleich 1 hoch m. Was heißt das? Das heißt, x repräsentiert mir den Graphen, der aus allen Kanten besteht, die in dem Originalgraphen da sind. Und dann wiederhole ich, also dann habe ich hier eine Schleife, in der ich die beiden Schritte so lange wiederhole, bis es lang genug war oder bis sich nichts mehr ändert oder wie auch immer. Und zwar zum einen macht man eine lokale Änderung. Man wählt sich zufällig ein i, also das heißt eine Kante, ei raus und guckt, ist die Kante drin in dem Graphen, den ich gerade repräsentiert habe oder nicht. Wenn sie drin ist, schmeiße ich sie raus. Wenn sie nicht drin ist, tue ich sie rein. Das ist dann der Vektor x'. Und dann gucke ich, ob ich mit x' weitermache. Und das mache ich, wenn das Gewicht von dem Graphen, der durch x' repräsentiert wird, kleiner ist als das Gewicht von dem ursprünglichen. Oder aber, wenn das größer ist, dann werde ich mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit erlauben, dass ich trotzdem mit x' weitermache. Und wie man diese Wahrscheinlichkeit wählt, das ist dann so eine Art Abkühlung in einem physikalischen Prozess nachempfunden. Und das Simulated Annealing geht analog, nur dass hier die Wahrscheinlichkeit, die ist einfach für eine feste Temperatur, bei Simulated Annealing ändert die sich mit der Zeit. Und es gab eben von Jerome und Sinclair 1996 in der Arbeit die Frage, gibt es denn natürliche Probleme, bei denen Simulated Annealing besser ist als Metropolis? Das heißt, dieses Ändern der Temperatur, bringt uns das was oder können wir uns das sparen? Und eine Antwort wird gegeben in einem Artikel, Simulated Annealing beats Metropolis in Combinatorial Optimization. Das war eine Arbeit bei ICALP 2005. Und die Graphen, auf denen in der Arbeit nachgewiesen wird, dass Simulated Annealing wirklich besser ist, sind sogar ganz einfache Graphen. Das sind solche Dreiecksgraphen, die auch, also die zusammenhängende Graphen, die aus lauter Dreiecken bestehen. Und vielleicht als Schlusswort ganz kurz, diese Konferenz, ICALP 2005, war die Konferenz, bei der ich Ingo kennengelernt habe. Und für mich war er vorher irgendwie einer von den ganz großen, ganz wichtigen Leuten, vor denen ich eine ungemeine Ehrfurcht hatte, weil ich diese tollen Lehrbücher gekannt habe. Und ihn dann als Mensch vor mir zu sehen und als einen, der unglaublich nett ist, auch einer ganz jungen, kleinen Forscherin gegenüber, hat mich, also ja, das war einfach ein sehr schönes Erlebnis, was mich da auch sehr überrascht hat und vielleicht auch ein bisschen überfordert, dass er sich vorgestellt hat und gesagt hat, hallo, ich bin Ingo, wir können uns duzen. Also das war so, ja, einfach ist eine sehr schöne Erinnerung, die ich da habe.